Ganz am Anfang für unsere Hörerinnen und Hörer können Sie sich einmal in ungefähr einer Minute kurz vorstellen. Das heißt, einmal kurz persönlich beschreiben und Ihre politische Arbeit.
Ja, also mein Name ist Ralf Nettelstroth. Ich bin 57 Jahre jung, verheiratet, habe zwei Töchter, die beide studieren. Von daher eine sehr hohe Affinität zum Studium. Habe selber hier in Bielefeld Jura studiert, bin Volljurist in einer selbstständigen Kanzlei tätig als Seniorpartner, Landtagsabgeordneter und hier im Bielefelder Stadtrat seit 1994, dort jetzt Fraktionsvorsitzender seit 2011.
Wunderbar. Bis 2017 und wieder ab 2020 sind Sie Mitglied des Landtages gewesen, beziehungsweise sind Mitglied des Landtages. Tatsächlich aber nicht über das Direktmandat, über die Direktwahl, sondern als Nachrücker, damals für Frank Rock. Was versprechen Sie sich dann für diese Wahlperiode?
Ja, dass ich natürlich direkt gewählt werde, denn anders geht es nicht bei uns in der CDU. Wir haben so viele starke Direktmandate, insbesondere im ländlichen Bereich, dass die Liste nicht zieht. So war das letztes Mal auch. Ich bin nachgerückt, weil die Kollegen dann sich für Mandate im Landkreis beworben haben, einige auch für Bürgermeistermandate, die sie gewonnen haben. Dadurch bin ich nachgerückt und ich hoffe natürlich, dass die Bielefelder mir jetzt einen Direktauftrag erteilen.
Wie schätzen Sie Ihre Chancen ein?
Gut.
Wunderbar. Was sind dann Ihre Kernthemen, gerade im Bereich Bildungspolitik, das heißt studentische Finanzierung, Wohnraum und natürlich auch BAföG?
Ja, fangen wir an mit den Bielefelder Themen, weil die mich natürlich sehr bewegt haben und weil ich dafür eigentlich auch mit meinem Namen stehe. Das ist, dass wir es geschafft haben, die medizinische Fakultät hier nach Bielefeld zu bekommen. Unter Rot-Grün gäbe es sie nicht. Das muss man in aller Deutlichkeit so sagen. Das haben wir durchgesetzt. Das ist eine Investition von fast 500 Millionen. Und was mich natürlich noch mehr freut, dass demnächst hier bis zu 300 Studierende jedes Jahr studieren werden, bis zu 100 Professoren tätig sind. Also das hat eine Ausstrahlungswirkung. Und ich komme jetzt gerade von einem Termin in einem medizinischen Versorgungszentrum, also ein Hausarzt, der sich mit anderen Ärzten zusammengetan hat. Das ist sicherlich ein System auch der Zukunft für die ambulante Versorgung in Bielefeld, dass in diesem Bereich gerade es doch als sehr vorteilhaft gesehen wird, dass die medizinische Fakultät da ist, denn die sind auch Lehrarztpraxis. Wir werden ja das Studium auch umstellen, also nicht mehr bis zum Physikum nur Theorie und dann sehe ich das erste Mal einen Patienten und denke, oh Schreck, sondern die Studierenden, die jetzt hier in Bielefeld angefangen haben, kommen jetzt schon an den Patienten in den Lehrarztpraxen, in den stationären Praxen, beziehungsweise dann eben auch in den beiden Krankenhäusern hier in Bielefeld. Und das ist genau das, was wir erreichen wollten, dass wir eben diese Unterversorgung, die wir in diesem Bereich haben, entsprechend ausgleichen können. Konkrete Ziele für uns sind eben genau diesen Effekt auszubauen. Die medizinische Fakultät ist noch nicht ganz fertig. Ihr wisst, dass da noch einige Gebäude gebaut werden müssen, dass wir noch mehr Professoren einstellen müssen, dass wir die Zusammenarbeit mit den beiden Krankenhäusern hier in Bielefeld, das ist das EVKB und das ist das städtische Krankenhaus, noch weiter ausbauen und intensivieren müssen, dass wir eben auch mit den Lehrarztpraxen noch weiter enger zusammenarbeiten müssen und dass es natürlich dann immer mehr Studierende werden, in der Erwartung, dass dann in 10 Jahren hier auch wirklich Effekte absehbar sind. Das Thema Gesundheit geht uns aber ganz besonders an und deshalb wollen wir auch weitermachen. Wir haben ja die Situation, dass wir auch an der FH entsprechende Ausbildungsgänge haben im Bereich Therapie und Pflege. Da wünsche ich mir noch, dass wir die Physiotherapie auch noch hinzufügen, weil es gibt keine universitäre Physiotherapieausbildung in Bielefeld. Das wollen wir ändern mit einem Bachelorstudiengang an der FH, also wenige Meter von hier. Darüber hinaus stellen wir auch leider fest, dass wir im Bereich auch der Apotheken mittlerweile einen Apothekermangel haben. Deshalb würden wir uns auch wünschen, dass wir ein Institut hier in Bielefeld mit ansiedeln können, wo dann eben auch Pharmazeuten ausgebildet werden. Das sieht auch ganz gut aus. Da gibt es auch schon erste Vorgespräche und das würden wir ganz gerne koppeln. Das hat was mit der chemischen Fakultät auch zu tun, auch ein bisschen mit Biologie, aber natürlich auch mit der medizinischen. Wo es dann angesiedelt wird, ist mir egal. Hauptsache, wir kommen in der Sache weiter. Ja, ansonsten, die Universität ist ja im Umbau, im Ausbau. Das Land wird 2 Milliarden investieren, um dieses Gebäude entsprechend herzustellen und nochmal, wie gesagt, 500 Millionen für die medizinische Fakultät.
In der Hoffnung, dass dann auch alles reibungslos verläuft?
Dass dann auch alles reibungslos verläuft, aber da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, weil wir da wirklich ganz gut aufgestellt sind. An der einen oder anderen Stelle hakt es noch so ein bisschen, weil da gibt es natürlich auch noch so ein bisschen Fründe. Ne? Der Chefarzt, auf der einen Seite ist er Unternehmer, muss sehen, dass die Praxis läuft, auf der anderen Seite hat er natürlich auch einen wissenschaftlichen Auftrag. Da arbeiten wir dran, das aufzulösen. Wir müssen zum Beispiel auch noch Campi einrichten an den beiden Krankenhäusern. Es ist ja so, dass wir keine Universitätsklinik in dem Sinne haben, dass wir nur ein Klinikum haben, wie zum Beispiel Münster oder Bonn oder andere, sondern wir bilden das ab in den Krankenhäusern. Dazu genau. Muss ich noch erwähnen, auch in Detmold, das wird dann auch noch in ein universitäres Krankenhaus. Mhm.
Ein zentraler Aspekt ist ja, naja, gerade durch die Corona-Pandemie wieder sehr in den Vordergrund getreten. Das ist natürlich die studentische Finanzierung. Der hat ganz viele Standbeine, dieser Punkt. Hier gibt es viele Baustellen. Ich glaube, die erste wäre der Semesterbeitrag, der steigende Semesterbeitrag und damit natürlich auch die Ausstattung der Studierendenwerke. Mhm. Und Jens Schröder hatte damals 2019 schon gegenüber Herz 87.9 gesagt, dass sie sich eine höhere Ausstattung wünschen würden. 40,5 Millionen Euro gibt es im Moment für die NRW-Studierendenwerke. Es besteht aber ein Defizit von tatsächlich 20 Millionen Euro. Im letzten Jahr wurde ja aus dem Rettungsschirm wurden diese 20 Millionen Euro schon bereitgestellt. Ja. Tatsächlich ist das ja aber keine dauerhafte Lösung. Haben Sie da Pläne für diese Legislaturperiode?
Die haben wir. Wir wollen in den nächsten 5 Jahren da weiter ausbauen, weil wir da auch einen entsprechenden Bedarf sehen, gerade beim studentischen Wohnen, insbesondere in Bielefeld. Wir sind eine Universitätsstadt mit bald 40.000 Studierenden. Darauf muss man natürlich auch Antworten finden. Aber das Studierendenwerk hat ja nicht nur die Aufgabe, Wohnen bereitzustellen, sondern auch Versorgung bereitzustellen. Auch dazu dient das natürlich auch. Also insofern setzen wir dafür die Mittel ein. Was die Frage der Finanzierung von Studierenden anbetrifft, Stichwort BAföG, wie der Name schon sagt, ist es eigentlich eine Bundesaufgabe, aber wir sind auch der Auffassung, dass man darüber nachdenken muss, dass man eben dieses BAföG so aufstellt, dass der Studierende auch sicher sein Studium beenden kann und dann eben in den Beruf geht mit seinem Master oder Bachelor, je nachdem.
Genau, bleiben wir einmal kurz bei den Studierendenwerken. Sie haben gesagt, Sie werden dafür Mittel aufwenden. Gibt es schon konkrete Pläne? Gibt es schon eine Betragshöhe oder wo ist der Platz im Etat?
Ja, also es wird ein zweistelliger Millionenbetrag sein. Wir haben uns jetzt im Wahlprogramm jedenfalls auch nicht ganz festgelegt, aber wir haben deutlich gemacht, dass wir da einen Ausbaubedarf sehen und ich sehe den in der Tat so bei diesen 10 bis 20 Millionen. Wir haben 20 Millionen bereitgestellt im Rahmen der Corona-Hilfe, weil das natürlich eine schlimme Phase war, nicht nur für die Studierenden, auch für diejenigen, die Raum zur Verfügung stellen und plötzlich eben den nicht mehr abgenommen bekommen. Da sind wir jetzt hoffentlich durch, das wissen wir ja noch nicht ganz, wir müssen mal gucken, wie der Herbst wieder wird, aber vom Grundsatz her sind wir der Auffassung, dass gerade in der Studierendenstadt Bielefeld da auch entsprechende Angebote da sein müssen.
Ist das realistisch, dass Sie das umsetzen können, gerade im Bezug vielleicht auf eine Koalition?
Natürlich, also Bildung ist für uns eine ganz, ganz wichtige Aufgabe und ich glaube, das ist auch deutlich geworden, dass Schwarz-Gelb, dem man das ja nicht so zutraut, ich sage das mal hier auch in aller Deutlichkeit, dass wir gerade in diesem Bereich und gerade in Bielefeld so viel investiert haben. Nochmals, unter Rot-Grün hätte es eine medizinische Fakultät nicht gegeben und viele andere Dinge auch nicht, einfach schlicht, weil sie kein Geld hatten. Und uns ist es gelungen, da muss man auch die Wirtschaft mal ein bisschen ins Spiel bringen, Nordrhein-Westfalen wieder nach vorne zu bringen. Wir haben 400.000 neue sozialversicherungspflichtige Jobs geschaffen und, das darf ich auch nochmal sagen, obwohl wir die Mittel ausgeweitet haben, in erheblichem Umfang, auch zum Beispiel für die Universitäten weitere Mittel zur Verfügung gestellt haben, 300 Millionen, dass wir gesagt haben, komm, auch von der Organisation her, seid selbstständiger, die Universität baut jetzt selber, früher war das immer BLB, es gab ständig Streit, wie viele Steckdosen sind das und warum muss das alles so teuer sein, das haben wir aufgelöst, da kommen wir jetzt so richtig voran und das belebt die ganze Landschaft der Universitäten hier in Nordrhein-Westfalen, insbesondere in Bielefeld, das sehen wir an dieser tollen Bautätigkeit, also die Uni Bielefeld, die Fachhochschule Bielefeld, die haben eine richtig tolle Perspektive.
Ja. Schwarz-Gelb haben Sie eben schon einmal als Stichpunkt genannt. Sie haben die Mittel aufgewandt natürlich für die medizinische Fakultät. Mhm. Tatsächlich gab es aber, ein so gesagt blockiertes BAföG, wie es manche Stimmen sagen. Dann hat Anja Karliczek zuletzt angekündigt, ein BAföG reformieren zu wollen. Von Seiten der Grünen gab es dann den Vorwurf, dass es einfach nur eine Wahlkampfmasche ist. Wie reagieren Sie darauf?
Also nochmals, ich bin Landespolitiker, also insofern fällt es nicht in meine Zuständigkeit, aber das heißt nicht, dass ich mich jetzt hier vor der Frage drücke. Ich bin der Auffassung, dass man darüber nachdenken muss, sie zu erweitern, sowohl in der Summe.
Und Sie schreiben ja auch im Wahlprogramm, Sie wollen sich beim Bund dafür einsetzen.
So, das wollen wir auch tun, aber ich höre jetzt nicht zu den Leuten, die immer alles woanders hinschieben, sondern im Endeffekt muss es bezahlt werden. Und das ist das Entscheidende dabei. Das ist eine Investition in die Zukunft, sage ich von der Gesellschaft aus. Denn wir haben jetzt gerade über Medizin gesprochen. So ein Studiengang kostet 250.000 Euro. Und da hoffen wir uns natürlich, deshalb machen wir jetzt keine rückhaltenden Studienbeiträge, dass die hinterher zurückgezahlt werden müssen oder nicht, dass diese Menschen dann auch in Deutschland arbeiten und über ihre Steuern wieder in diese Gesellschaft einzahlen und andere Studierende dann refinanzieren.
Ja. Ist das ein Zuspruch für einen Vollzuschuss im BAföG?
Nein, da will ich jetzt soweit nicht gehen, aber wir müssen gucken, was machbar ist. Also es wird mehr sein. Wie viel kann ich Ihnen jetzt nicht versprechen, ist auch nicht in meiner Zuständigkeit, wäre jetzt auch unrealistisch und unseriös, da entsprechende Angebote zu machen. Aber dass wir uns da bewegen wollen, das sehe ich schon.
Und wie wollen Sie dann auch so gesagt auf die Bund-CDU zugehen? Wie möchten Sie mit denen sprechen und auch ein bisschen Druck machen in Richtung BAföG? Weil in Ihrem Wahlprogramm steht es, dass Sie mit denen sprechen wollen. Das heißt, es ist auch in Ihrem Interesse. Das heißt, Sie müssten auch vielleicht schon Pläne haben, das Ganze umsetzen zu wollen. Wie sieht das aus?
Also, das sieht so in einem so aus. Im Moment sind wir ja nicht in der Verantwortung im Bund. Wir sind Oppositionspartei, was uns aber nicht davon abhält, hier entsprechende Vorschläge zu machen. Und wir wollen deshalb auch mit unseren Bundeskollegen sprechen, weil wir sagen, wir müssen über Ausbildung insgesamt neu nachdenken. Was heißt das? Wir sind immer doch sehr fixiert auf die akademische Ausbildung. Ich meine, ich bin auch Volljurist, klar, irgendwie hat man das im Petto. Aber die duale Ausbildung ist für uns eine ganz wichtige Rolle. Und auch die Frage, wie kann eigentlich ein Meister, Klammer auf, den er bisher selber bezahlt hat, das haben wir auch umgestellt, der wird jetzt bezahlt, der Meister, dass ich den machen kann. Wie kann zum Beispiel der Meister hinterher sagen, Mensch, komm, ich möchte jetzt gerne auch noch das eine oder andere nochmal vielleicht doch noch studieren und mich vertiefen in bestimmten Thematiken. Das haben wir möglich gemacht. Und deshalb denken wir Ausbildung insgesamt, auch die Azubis, Stichwort Einführung Azubi-Ticket und solche Dinge, dass die quasi den Studenten entsprechen. Daran haben wir gearbeitet. Das haben wir jetzt nur eingeführt. Wir werden es aber auch geldmäßig jetzt noch ein bisschen ausweiten, dass eben auch längere Fahrstrecken damit zurückgelegt werden können. Da sind wir unterwegs. So. Und deshalb heißt es für uns, Berufsausbildung insgesamt muss finanziell so gestaltet werden können, dass man es sich leisten kann und nicht den ganzen Tag arbeitet und dann länger studiert, länger arbeiten muss, länger ausbilden muss. Das ist nicht unser Ziel, sondern wir wollen, dass die Menschen möglichst schnell dann auch in den Beruf kommen.
Mhm. Energiepauschale ist auch ein Stichwort, auch eine Sache des Bundes tatsächlich. Aber naja, trotzdem gab es jetzt erstmal 300 Euro brutto für Menschen, die eine Einkommenssteuer zahlen. Mhm. Tatsächlich brutto, da bleibt nicht allzu viel übrig nach der Einkommenssteuer. Steigende Energiepreise betreffen aber die gesamte Gesellschaft. Das heißt also auch, würden sie Studierende betreffen. Was haben Sie da für Pläne, das Ganze anzugleichen? Wird das eventuell ins BAföG ausgelagert oder gibt es andere Finanzierungsmöglichkeiten, Unterstützungsmöglichkeiten, die Sie sich eventuell auch auf Landesebene vorstellen könnten?
Also wir sehen das als eine soziale Frage, da bin ich voll bei Ihnen, weil das Problem natürlich ist, dass gerade die steigenden Energiepreise, insbesondere die Schwellenhaushalte in dem unteren Bereich sehr arg treffen. Ich habe jetzt sehr viele Infostände und da treffe ich auf Rentner, die sagen, ich habe 45 Jahre gearbeitet, habe 900 Euro Rente. Bisher bin ich gut klargekommen, aber wenn jetzt die Abschläge erhöht werden und so, wird es kritisch. Ähnlich ist es bei den Studierenden, muss ich auch nicht so sagen, das ist ja vollkommen klar, da ist das Geld eh schon knapp und wenn dann eben der dicke Nachschlag kommt oder die Vorauszahlungserhöhung, dann reicht es nicht mehr. Deshalb haben wir gesagt, da wollen wir ansetzen, da gibt es im Wesentlichen zwei Bereiche, der eine ist sicherlich, das betrifft jetzt weniger Studenten, aber zumindest die normale Bevölkerung, die Fahrstrecke, also was kann ich geltend machen für meine Fahrstrecke, was für steuerliche Absetzungsmöglichkeiten habe ich da, da haben wir ganz klar gesagt, die müssen erhöht werden, übrigens schon ab den ersten Kilometer und nicht ab den 20. Da macht es übrigens auch keinen Unterschied, ob ich Auto fahre oder Bus fahre. Da kommt zwar jetzt das 9-Euro-Ticket, aber das ist ja auch nur beschränkt jetzt erstmal auf 3 Monate. Das muss man sich nochmal angucken, wie sich das auswirkt. Also da müssen sicherlich Mittel rein. Das zweite sind die Haushalte, Heizung, Strom, insbesondere Heizung, dass man da direkt Zuschüsse gibt und gewährt. Und sie hat mich eben gefragt, wie sieht das bei den Studierenden aus, soll man es über das BAföG machen? Ich persönlich könnte mir vorstellen, dass man es nicht über das BAföG macht, weil das sicherlich erstmal einmalige Geschichten sind, sondern dass man in irgendeiner Form direkt macht. Die sind ja nicht immer Einkommensteuerzahler, das muss man ja auch sehen. Da muss man einen Weg finden, wie man da die Finanzierung so gestaltet, dass sie dann auch wirklich bei den Leuten ankommt.
Stichwort Finanzierung ist auch Wohnraum ein großer Punkt, tatsächlich die gesamte Bevölkerung von NRW betreffend, damit aber natürlich auch die Studierenden. Starke Preissteigerung für einen Quadratmeter Wohnung, egal ob zur Miete oder als Immobilie zum Kauf. Deswegen erstmal ganz allgemein zum Wohnraum. Gerade durch die ganzen großen Wohngesellschaften wird natürlich immer mehr Wohnraum aufgekauft. Diese Wohnungen werden saniert und für sehr viel Geld verkauft. Der Mietspiegel wird nach oben getrieben und damit werden natürlich auch die günstigeren Wohnungen verteuert. Was möchte die CDU gerade auf Landesebene dagegen unternehmen?
Mehr bauen. Das Hauptproblem, was Sie deutlich machen, ist eben der Markt. Je weniger Wohnungen da sind, desto mehr steigt der Preis. Das ist ganz klar. Wir haben in Nordrhein-Westfalen über 100.000 Wohnungen gebaut. Übrigens gerade auch sozial gebundene Wohnungen, fast 30.000. Also da sind wir auf dem Weg. Aber es reicht nicht. Insbesondere nicht in den Ballungszentren. Und dazu gehört Bielefeld als Studierendenstadt nochmal. Und ich sag mal, jetzt nach Corona wird dann auch wieder deutlicher, wenn alle aus ihrem Homeoffice rauskommen, dass sie doch wieder eine Wohnung haben wollen. Also hier haben wir riesige Bedarfe. Das Problem, was wir haben, ist zweierlei und da muss man sich ein Stück weit ehrlich machen. Auf der einen Seite sind wir in der Politik immer unterwegs und ich muss dazu sagen, ich mache seit 1994 Stadtentwicklungspolitik in Bielefeld, also bin an dem Thema ganz nah dran, sind wir es immer, die sagen, wir müssen besser bauen, auch gerade vor energetischen Gesichtspunkten. Was heißt das auf gut Deutsch? Barrierefrei. Wir wollen eine bessere Verrieselung für die Umwelt. Wir wollen Solarpanels auf Dach, ob jetzt für Photovoltaik oder Solarthermie. Wir wollen eine bessere Speicherung der Wärme, das heißt also mehr Dämmung und. Das kostet alles wahnsinnig viel Geld. Das ist die eine Seite. Hinzu kommt, dass jetzt im Moment uns die Baukosten weglaufen. Und die andere Seite, die ist ein ganz großes Problem, auch in Bielefeld. Wir finden kaum noch Bauland.
Genau, das ist auch das große Problem beim Wohnungsbau. Wie sieht es da mit Ankauf für Sie aus?
Ja, das Problem ist aber, man muss erstmal Bauland bereitstellen. Und das regt mich dann schon auf, wenn ich dann im Landtag sitze, wie gerade geschehen. Ich habe selber zu einem anderen Punkt gesprochen und da war Herr Kutschaty da und sagt, wir bauen jetzt 100.000 Wohnungen. Da habe ich gesagt, finde ich ganz geil. Aber wenn ich dann nach Bielefeld fahre und beantrage, dass wir mal ein paar Baugebiete ausweisen, heißt es dann immer, nee, das wollen wir nicht. Da sind wir der Auffassung, dass wir da mehr Grün erhalten müssen und dass die Städte sich weiter konzentrieren müssen. Aber das sind dieselben Politiker, die sich dann hinstellen und sagen, in Bielefeld fehlen 6.000 Wohnungen. Aber da muss man sich ehrlich machen. Wir haben zum Beispiel gefordert, dass hier in Ergänzung zum Campus bis hin zur Babenhauser Straße gebaut wird. Diese Flächen sind rausgenommen worden aus dem Regionalplan. Ich könnte Ihnen jetzt noch 6, 7 andere Pläne nennen, wo sogar die Grundstücke schon der Stadt gehören, aber nicht für Bebauung zur Verfügung gestellt werden, weil hier eben Umweltbelange höher bewertet werden. Das ist ein Problem. Und wenn ich kein Bauland habe, kann ich nicht bauen. Das gilt übrigens auch für die BGW. Die sagt auch, wir würden gerne mehr machen, aber wir finden kein Bauland. Und das nächste Problem ist zu angemessenen Preisen.
Genau, die angemessenen Preise sind ja ein zentrales Problem. Nur durch Bau hätte man natürlich erstmal mehr Angebot und damit theoretisch eine Drückung des Preises. Genau. Tatsächlich ist es ja aber auch so, dass, naja, viel Bauland, viel Wohnfläche ja auch einfach künstlich nach oben getrieben wird, wie man sieht, dadurch, dass sehr viel teurer Wohnungsbau betrieben wird, dadurch, dass sehr viel aufgekauft wird, sehr viel saniert wird und dann der Mietpreis extrem in die Höhe steigt, der Mietspiegel dadurch in die Höhe steigt und dadurch natürlich der allgemeine Mietpreis für alle Wohnungen in die Höhe treibt. Haben Sie da irgendwas im Sinn? Ja, Stichwort Mietpreisbremse.
Ja, nochmal, wenn man sich ehrlich macht, dann weiß man, wenn man heute eine Sozialwohnung baut, dann vermietet man die nicht mehr für 6,50 Euro, wovon ja immer politisch geredet wird. Wir haben die Situation, dass man, selbst wenn man optimal baute, bei 9,50 Euro war, selbst das schafft man nicht mehr in Berlin oder so. Die Baugenossenschaften liegen jetzt schon bei 12,50 Euro. So, wenn ich dann günstig vermieten will, dann bedeutet das für mich, wir müssen in eine subjektive Förderung kommen. Das heißt, wir müssen denjenigen, der das bezahlen soll, in die Lage versetzen, dass das bezahlen kann. Sonst werden wir es nicht hinbekommen. Denn wir wollen ja beides. Wir wollen ja, dass die Gebäude besser werden, damit sie weniger Energie verbrauchen. Wir reden jetzt ja bei diesen Mieten, die ich gerade genannt habe, über Netto-Mieten. Das Problem sind ja die Brutto-Mieten. Und das ist genau das Thema, was wir eben diskutiert haben. Energetisch, Russland, Gas und Öl, die hier zu Mehrkosten führen. Das heißt, je besser die Häuser aufgebaut sind, über Erdwärme, Pumpenverfügung und anderes, was richtig teuer ist, dann bedeutet das, die Kaltmiete geht hoch, aber natürlich die Nebenkosten werden geringer, weil weniger Heizkosten entstehen, aber insgesamt kostet es mehr. Und wenn wir dann noch wollen, dass bestimmte Bevölkerungsschichten, und dazu gehöre ich insbesondere auch die Studenten, aber ich komme jetzt gerade, wie gesagt, auch von der Arztpraxis oder von Krankenhäusern, die sagen natürlich auch, wir brauchen auch Krankenschwestern, die noch in den Metropolen wohnen und leben, weil die natürlich auch da vor Ort arbeiten sollen. Also da müssen wir denen ein Angebot machen, da werden wir nicht um eine subjektive Förderung herumkommen.
Mhm. Das heißt auch weiterhin sozialen Wohnungsbau betreiben.
Das heißt auf der einen Seite sozialen Wohnungsbau betreiben. Private können das teilweise auch sehr gut. Das versuchen wir ja mit Fördermitteln zu machen. Wir haben früher Zinsnachlässe gegeben. Das war uninteressant bei 0% Zinsen am Markt. Jetzt gehen wir Tilgungsnachlässe. Da sind wir sehr gut mit unterwegs, bis zu 20%. Und diese Landesregierung hat eben auch ein Programm aufgelegt, dass wir gesagt haben, Mensch, da fallen ja immer mehr Wohnungen aus der Sozialbindung heraus, weil die läuft über einen bestimmten Zeitraum, 20 Jahre, dann werden die frei. Dass wir da zum Beispiel den Eigentümern anbieten, dass das Land einen Geldbetrag zahlt und damit die Sozialbindung nochmal verlängert um 5 Jahre. Also so versuchen wir auch zu erreichen, dass nicht zu viele Sozialwohnungen aus der Bindung herausfallen und weiter eben auch zu günstigen Konditionen zur Verfügung stehen.
Denn jetzt waren wir beim allgemeinen Wohnraum. Jetzt wollte ich mal speziell zum studentischen Wohnraum gehen. Ja. In Ihrem Wahlprogramm fand ich da etwas, das heißt Sonderfinanzierungsprogramm studentisches Wohnen. Können Sie das kurz vorstellen?
Ja, wir haben ja bei Studierenden eine besondere Situation. Das heißt, die brauchen wenig Wohnraum, aber mit allen Einrichtungen. Also was das heißt, sie brauchen eine Küche, sie brauchen ein Bad, ist ja vollkommen klar, aber sie brauchen nicht drei Zimmer, sondern eins oder wenn es geht, vielleicht zwei. Das heißt, wir haben einen kleinen Wohnraum, der aber relativ teuer ist, weil er die ganzen Installationen bedarf. So, und deshalb hier studentisches Wohnen herzurichten bedeutet, dass man hier auch nochmal einen besonderen Aufwand hat, den man begleiten muss. Das heißt, sowohl objektiv, die bauen, ich habe gerade eben über Studierendenwerk gesprochen, es gibt aber mittlerweile auch viele Private, die das für sich als Thema sehen und sagen, ja, da möchten wir gerne was anbieten. Wir versuchen übrigens auch diese Wohnung schon barrierefrei zu machen, damit sie dann später auch mal für Ältere genutzt werden kann, also hat schon so einen Nachhaltigkeitseffekt. Und der andere Aspekt ist subjektives Bauen, das heißt also, wo können wir da nochmal fördern, damit wir die Leute dann auch da bezahlt reinkriegen, denn auch diese Wohnungen sind zunächst mal teurer, weil sie den neuesten Standard entsprechen. Das ist immer so ein bisschen der Akt, den man da begehen muss, und da versuchen wir dann eben auch eine Regelung zu finden, die es dann auch wirklich ermöglicht, dort zu leben.
Okay, was heißt jetzt eine Regelung? Das ist ja ein allgemeines Vorhaben, ja. Aber gibt es schon konkrete Pläne?
Da bin ich jetzt ein bisschen überfordert, weil ich jetzt nicht im Wissenschaftsausschuss sitze. Ich sitze ja im Bereich Bauen, Wohnen, Kommunales. Aber soweit ich weiß, gibt es da schon entsprechende Überlegungen, zum einen mehr über die Studierendenwerke auch zu gehen, was die objektive Förderung angeht, aber eben auch zu gucken, dass man Mietzuschüsse und andere Dinge gibt, damit man auch möglichst schnell zu Ergebnissen kommt. Denn so schnell können wir nicht bauen, wie wir Bedarfe haben. Und da müssen wir eben nochmal gucken, wie wir damit umgehen. Da versuchen wir also möglichst unkompliziert, möglichst viel hinten raus zu erreichen. Ist nicht immer ganz einfach, weil eben, wie gesagt, der Wohnungsmarkt doch sehr eng ist, gerade in diesem günstigen Segment. Und wenn wir das feststellen mit dem Wohnungsmangel, müssen wir uns auch da ehrlich machen. Wir haben natürlich die Situation, dass immer weniger Leute in einer Wohnung leben. Ja, der Durchschnitt liegt jetzt schon bei 1,2, weil wir immer mehr Single-Haushalte haben und. Das bedeutet, es gibt immer weniger Personen, die immer mehr Wohnungen in Anspruch nehmen, mit immer größerer Quadratflächenzahl. Also wir liegen ungefähr im Durchschnitt bei 48 Quadratmeter in Nordrhein-Westfalen. Also diese Bedarfe abzugleichen, das ist natürlich dann schwierig, das hinzubekommen.
Haben Sie da eine grobe Zahl, also diese objektive Förderung, in welchem Rahmen sich das bewegen könnte?
Nein, das kann ich jetzt noch nicht. Das hängt natürlich immer davon ab, wo ist das Projekt, welche Sachlage habe ich da. Das muss ich in Anführungsstrichen in Bielefeld anders bewerten als in Höxter, um es mal auf den Punkt zu bringen, weil ich dann natürlich eine ganz andere Wohnungssituation habe als hier. Also in den Ballungszentren, um es auf den Punkt zu bringen, und das sind die meisten Universitätsstädte, werde ich da um eine kräftige objektive Förderung nicht herumkommen.
Okay, das heißt, also Bau- und Wohnzuschuss für die Studierendenwerke dann zusätzlich zur allgemeinen Förderung?
Zum Beispiel, aber nicht nur für die Studierendenwerke, das wird nicht reichen, sondern gegebenenfalls auch für Private. Auch die gucken natürlich, welche Förderkulisse habe ich, gerade auch im sozialen Wohnungsbereich, dass wir da in Anführungsstrichen den studentischen Wohnungsbereich mit dranhängen.
Dann gehen wir mal vom Wohnen zu Beschäftigungsverhältnissen an Hochschulen. In allen möglichen Beschäftigungsverhältnissen, das hat die DGB herausgestellt, sind knapp ein Viertel der Beschäftigten nicht gewillt, langfristig an einer Hochschule zu arbeiten, aufgrund der Arbeitsbedingungen. Das heißt, der größte Grund dafür sind natürlich befristete Arbeitsverträge, das heißt also keine Jobsicherheit, unbezahlte Überstunden. Und 2016 gab es ja schon den Vertrag für bessere Beschäftigungsbedingungen. Das Institut für Hochschulentwicklung hat da jetzt eine Evaluation ja ganz vor ganz kurzem rausgegeben, ich glaube vor einer Woche. In der Pressemitteilung heißt es, es sind positive Effekte zu vermerken. Tatsächlich, wenn man in diese Studie hineinschaut, betonen die Autoren und Autorinnen tatsächlich aber auch nochmal, dass diese, wenn da nur marginal sind und dass diese nicht unbedingt auf den Vertrag für bessere Beschäftigungsbedingungen unbedingt zurückzuführen seien, da die Hochschulen auch teilweise vorher schon selbst Anstöße gegeben hätten, bessere Beschäftigungsbedingungen zu schaffen. Ganz große Frage jetzt natürlich. Es geht um grundlegende Arbeitsbedingungen. Sie haben in Ihrem Wahlprogramm schon geschrieben, okay, wir müssen es familienfreundlicher machen, wir wollen Kindertagesförderung natürlich um einiges fördern. Haben Sie da aber auch Pläne für ein umfassendes Programm? Das heißt jetzt vielleicht Stichwort nochmal ein Vertrag für bessere Beschäftigungsbedingungen, der vielleicht bindender oder nochmal drückender ist.
Also die Frage ist, wie erreichen wir das Ziel? Und ich habe ja vorhin davon gesprochen, dass wir unterwegs sind und gesagt haben, nach dem Subsidiaritätsprinzip, die Universitäten sollen mehr Autonomie haben. Das gilt natürlich genauso auch fürs Personal. In der Vergangenheit war es immer so, dass Mangelpositionen bei den Universitäten aufgefangen worden sind mit Planstellen, die man dann umgeschichtet hat in Investitionen. Das haben wir versucht abzubauen, indem wir die Universitäten in diesem Bereich entlastet haben und ihnen weitaus mehr Mittel jetzt auch für den investiven Bereich zur Verfügung stellen. Das kann noch viel mehr sein, keine Frage, aber ich glaube, wir sind schon ganz gut unterwegs, in Bielefeld schon allemal. Also da investieren wir wirklich wahnsinnig viel. Das Zweite ist, natürlich müssen wir auch bei den Universitäten sehen, dass die Menschen natürlich lieber eine klare Beschäftigungsperspektive hätten. Da haben wir natürlich auf der einen Seite die Situation, dass insbesondere im wissenschaftlichen Bereich viele Projekte natürlich auch zeitlich begrenzt sind. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem, dass sie teilweise auch an Drittmittel hängen. Das werden wir auch nicht ohne weiteres auflösen können, aber dass es doch in Grundbereichen, Grundlagenforschung und andere Dinge absehbar ist, dass sich da Dinge doch verstetigen und dass man da eine Perspektive geben kann. Da muss man nochmal drauf gucken. Aber da jetzt eine Patentlösung zu finden, das wird schwierig sein. Also natürlich möchten Sie jetzt von mir hören, bezahlen wir alles, jeder hat eine unbefristete Stelle. Das werden wir nicht hinkriegen. Aber wir werden sicherlich in den Teilbereichen hinkriegen, wo wirklich absehbar ist, dass langfristig hier Leute beschäftigt werden sollen. Und ich sage mal noch eins, auch als jemand, der selber auch einstellt, es wird auch zunehmend eine Rolle spielen, dass ich gute Kräfte auch halte. Das heißt, ich muss denen auch eine Perspektive bieten können. Sonst sind die weg und suchen sich andere Stellen. Auch von daher müssen wir natürlich gucken, dass wir diesen hohen Wissenschaftsstandard, den wir in Nordrhein-Westfalen haben, und wir sind da sehr gut unterwegs, wir sind führend in Deutschland, das muss man nochmal an der Stelle sagen, auch bei den Exzellenzclustern und anderen Dingen, dass wir natürlich dann diesen Menschen auch eine Perspektive bieten müssen.
Heißt das dann für Sie auch, naja, so wie Sie schon gesagt haben, Stichwort objektive Förderung, mehr Direktmittel anstatt Drittmittel?
Beides. Wir wollen natürlich auf der einen Seite die Selbstverwaltung stärken, Direktmittel, ne? Also die haben das Budget, was sie damit machen, ist dann ihre Sache. Aber wir wollen natürlich auch so ein bisschen steuern, das wollen wir nicht ganz außer Hand geben. Wir sind anders als Rot-Grün nicht der Auffassung, dass man von Düsseldorf aus alles bestimmen kann, was jetzt in Bielefeld konkret zu passieren hat. Aber wir wollen natürlich auch bestimmte Anreize geben in den Bereichen, wo wir meinen, da muss was geschehen. Medizin ist zum Beispiel jetzt so ein Beispiel, dass wir da einen Schwerpunkt gebildet haben, weil wir hier Defizite ausgemacht haben. Es können aber auch andere Bereiche sein, zum Beispiel KI-Forschung oder eben jetzt moderne Kraftstoffe oder eben auch moderne Energieformen, weil das Themen sind, die uns natürlich alle berühren, wo wir richtig vorankommen müssen. Da haben wir zum Beispiel ein Sonderprogramm aufgelegt, nochmal mit 40 Millionen.
Das wären einmal die Themenübersicht für die nächste Legislaturperiode. Vielen Dank dafür. Jetzt möchte ich mal so ein bisschen, so gesagt, spezieller auf Regierungskonstitutionen kommen. Was ist Ihrem Eindruck nach, Sie haben es ja eigentlich schon einmal kurz angerissen, die größte Errungenschaft von Schwarz-Gelb in der letzten Legislaturperiode, jetzt gerade bezogen auf Bildungspolitik, haben Sie ja schon angesprochen mit der medizinischen Fakultät unter anderem. Gibt es da noch andere Punkte?
Ja, also nochmal, Medizin liegt mir einfach am Herzen, weil Gesundheit ist ein Thema. Ich weiß, junge Leute, da ist das alles noch so ein bisschen weit weg, aber auch die haben eine Mama, die haben einen Papa und ich kann nur sagen, je älter man wird, desto wichtiger wird das Thema, denn das ist ein doofer Spruch, aber er ist nun mal wahr, ohne Gesundheit ist alles nichts.
Genau, und das muss ja auch nicht unbedingt die Älteren betreffen, das kann ja auch in jungen Jahren
so,
tatsächlich
so. Ich kenne ganz viele, die auch schon mit 30 eine neue Hüfte brauchen, weil sie viel Sport gemacht haben oder andere Dinge. Nein, also da müssen wir eine Top-Versorgung haben und da sage ich mal ganz offen, da sind wir in Deutschland schon verdammt gut unterwegs. Wir haben aber eben Defizite ausgemacht. Das liegt insbesondere daran, dass viele Ärzte in den nächsten Jahren ausscheiden werden. Allein in Bielefeld im Bereich Hausärztebereich 120 Ärzte. Uns fehlen jetzt schon 40. Und deshalb machen wir das, damit wir perspektivisch da auffüllen können und auch die ambulante Versorgung vor Ort eben sicherstellen, denn das ist der erste Ansprechpartner. Gleiches gilt aber natürlich auch für die Krankenhäuser. Wir brauchen auch vernünftige Ärzte. Wie gesagt, ich war gerade eben noch mit Herrn Laumann zusammen. Der hat nochmal deutlich gemacht, dass fast die Hälfte der Ärzte, die wir hier in Nordrhein-Westfalen haben, aus dem Ausland kommen. Ja, die nehmen wir in Rumänien weg, die nehmen wir im Osten weg, die nehmen wir teilweise im Fernost weg, Indonesien oder sonst was. Die kommen hier hin, weil sie gut verdienen. Also da haben wir auch eine Verantwortung, denn die Ärzte werden dort auch gebraucht. Deshalb müssen wir genügend ausbilden. Das Problem ist dabei auch, dass sich die Workbalance verändert hat. Wir haben gerade im Medizinstudium die Situation, dass über 60% studierende Frauen sind, die sagen, ich möchte natürlich auch mal Familie haben, ich möchte das gerne vereinbaren, ich möchte aber auch eine gewisse Lebensperspektive haben. Also diese alte Rechnung von den Köpfen her reicht das. Also Laumann hat es so schön auf den Punkt gebracht. Die Wissenschaftsminister sagen immer, was wollt ihr denn? Wir bilden ja mehr aus als IED. Ja, von den Köpfen her, aber von den eigenen Arbeitseinsatzmöglichkeiten her bleibt da nicht viel übrig, wenn dann eine Frau halbtags arbeitet oder auch ein Mann. Auch das gehört zum Berufsbild dazu. Also, wir müssen in diesem Bereich mehr tun. Deshalb haben wir hier ausgebaut. Deshalb haben wir auch diese Sondermöglichkeit gegeben, dass Leute, die sich verpflichten, dann in unterversorgte Bereiche zu gehen, ja am
Landarzt Clausus,
genau, das ist die sogenannte Landarztförderung, dass wir da 10% auch zur Verfügung stellen. Wir haben auch die Studienplätze in Werden-Herdecke ausgebaut, weil die auch gerade im Allgemeinmedizinbereich mit 20% unterwegs sind. Also, da sind wir gut unterwegs. Aber das gilt auch für die anderen Bereiche. Aber das will ich jetzt nicht weiter noch mal betonen, das hatte ich ja eben schon angesprochen. Genau. Was uns nochmal wichtig ist, und das ist gerade bei dem Thema Energie, Zukunft, Klima die entscheidende Frage. Wir haben unseren Rohstoff in den Köpfen unserer jungen Menschen und den müssen wir heben. Und deshalb wollen wir gerade in diesem Bereich künstliche Intelligenz, Wasserstoffcluster, die ganzen Fragen um, wie speichere ich Energie, wie leite ich Energie weiter, wie nutze ich Energie effektiver, wie kann ich Daten miteinander verbinden bei Fahrzeugen und, dass wir in diesem Bereich unsere Spitzenforschungsstellungen, die wir hier in Nordrhein-Westfalen haben, ausbauen. Denn ich habe es gestern bei Studierenden auch nochmal deutlich gemacht, wir reden hier in Deutschland über 4, 5 Kohlekraftwerke, die wir abstellen, die Chinesen bauen in der Zeit 50. So, also wenn wir das Problem CO2 lösen wollen, dann müssen wir Techniken entwickeln, die auch den Chinesen, und noch schlimmer ist es bei den Indern, die haben Riesenbedarf an Energie und sagen, komm, ihr habt euch alles schön erbaut mit den Kohlestoffen und uns verbietet ihr das jetzt. Also denen müssen wir Möglichkeiten, technische Innovationen geben, dass sie Energie herstellen, eben ohne CO2 zu produzieren und damit unser Weltklima zu gefährden.
Das waren jetzt Ihre größte Errungenschaften, beziehungsweise auch Ihre weiteren Pläne.
Genau.
Aber man muss ja auch mal ein bisschen reflektieren. Mhm. Was sind die Fehler von Schwarz-Gelb, beziehungsweise auch von der CDU in der letzten Legislaturperiode gewesen? Was muss besser werden?
Ach, was muss besser werden? Das Hauptproblem ist immer die Umsetzungsfähigkeit. Ja, die Leute denken immer, du sagst oben, wir machen das und dann rennen alle los.
Stichwort BAföG, wo ja tatsächlich noch gar nichts draus geworden ist.
Ja, das sind ja auch viel Beharrungsvermögen, weil dann eben auch viele technische Fragen sind, wie kriege ich das umgesetzt? Und ich kenne es aus der Bauverwaltung so nach dem Motto, du willst bauen, das wollen wir doch mal sehen. Also da muss eine Einstellung auch da sein, das eben mitzutragen. Und die muss ich natürlich erstmal vermitteln. Und deshalb werbe ich ja auch so stark dafür, dass wir jetzt auch hier nochmal einen Auftrag für weitere 5 Jahre bekommen, denn wir haben in Anführungsstrichen diesen Tanker jetzt in Fahrt gebracht und der muss noch mal richtig mehr Fahrt aufnehmen. Wenn dann jetzt ein neuer Kapitän kommt und sagt, jetzt alle Maschinen noch mal zurück, wir fahren jetzt in eine andere Richtung, dann bremst das ganze Schiff wieder ab und wir kommen nicht voran. Also Gas geben, wir wollen das voranbringen und das setzt eben voraus, dass wir viele Bereiche noch weiter voranbringen. Und ein Themenbereich, wo Sie sagen, wo wir noch mal sehr intensiv nachdenken, ist natürlich dieser ganze Bereich Digitalisierung. Da hat uns Corona weitergebracht, so schlimm das auch ist.
Gezwungenermaßen.
Gezwungenermaßen, aber so ist das ja manchmal im Leben. Ne? Nur wenn man gezwungen wird, tut man es. Aber wir haben natürlich daraus gelernt. Das heißt, dass eben auch diese hybriden Formen des Wissens vermitteln, das hat nicht nur eine technische Variante, sondern es ist auch eine pädagogische Variante.
Dass wir die auch eine soziale Variante.
Auch natürlich eine soziale Variante, dass wir die weiterentwickeln müssen. Wir wollen nicht auf die Präsenzuni verzichten, nicht, dass ihr mich da falsch versteht. Das ist schon wichtig, aber ich denke, wir werden schon Formen haben, wo wir auch hybride Systeme nutzen, wo man eben nicht immer anreisen muss, um sich auszutauschen. Das haben wir selbst jetzt bei Anhörungen im Landtag vor, mussten immer alle kommen. Das hat übrigens viele davon abgehalten, überhaupt noch ein Gutachten zu machen. Jetzt können sie zugeschaltet werden. Das sind so Kleinigkeiten. Aber da müssen wir verdammt nochmal besser werden, da müssen wir schneller werden. Das gilt im Übrigen auch für die Verwaltung. Deshalb haben wir ja gerade auch für Ostwestfalen ein digitales Forschungsprojekt aufgelegt, wo wir mittlerweile so weit sind, dass wir 250 Verwaltungsvorhaben nur noch digital abwickeln. Und wenn ich sage digital, heißt das jetzt nicht, dass das, was vorher in Schriftform gemacht worden ist, digital gemacht wird, sondern bei einem solchen Prozessauftrag denkt man natürlich auch darüber nach, ob die Verfahren verkürzt werden können. Sind alle Fragen in der Form notwendig? Kann ich das nicht auf bestimmte Dinge beschränken? Kann ich das nicht miteinander vernetzen? Und da kämpfen wir an vielen Stellen. Und Datenschutz ist einer der ganz großen dabei.
Vielen Dank. Ministerpräsident Laschet ist zurückgetreten. Mhm. Tatsächlich aber trat an seine Stelle auch wieder ein CDU-Mann, Henrik Wüst, unvoreingenommen. Was stellt Sie sich für diese Legislaturperiode vor? Henrik Wüst oder doch eher Kutschaty?
Ja, das ist eine Frage, die ich Ihnen sofort beantworten kann, natürlich Henrik Wüst.
Wie realistisch ist das?
Das ist sehr realistisch. Also erstmal muss ich dazu sagen, Henrik kenne ich natürlich schon lange, auch aus der Oppositionszeit heraus. Er war insbesondere für Mittelstandspolitik tätig und vorher auch Verkehrsminister, also kennt auch viele der Problemlagen hier in NRW. Der ist wirklich ein total erdverbundener Typ, der in seinem Dorf in Rehde da auch vernetzt ist, der weiß, wie die Leute ticken und wie sie funktionieren. Insofern ist er etwas anders auch als Laschet, weil das ja eben so angesprochen worden ist. Also er hat schon einen wahren Kern und hat eine klare Aussage. Und ich glaube, das schätzen die Leute sehr. Das merke ich auch in den Infoständen, dass was den Sympathiewert angeht, Wüst ganz weit vorne liegt. Also da liegt er besser, als die Umfragen das hergeben. Deshalb bin ich da relativ zuversichtlich, dass wenn wir stärkste Partei werden, wir hier auch einen Auftrag bekommen werden, die Regierung zu bilden. Wir hoffen mit der FDP, aber wir sind auch für alle anderen demokratischen Parteien zu haben. Wenn ich das so betone, muss ich leider dazu sagen, dass wir derzeit ja noch die AfD mit auch im Landtag haben. Ob das so bleiben wird, okay, wird sich zeigen. Wer auch schon, wird sie rausfallen. Also mit denen natürlich nicht, aber mit allen anderen können wir auch über Koalitionen reden und da muss man eben gucken, wie man seine eigenen Schwerpunkte durchsetzen kann. Und wenn ich so manche Themen höre bei den Grünen, sind die auch gar nicht so weit von uns weg.
da sprechen Sie einen wunderbaren Punkt an, denn ich wäre jetzt auch zur Koalition gekommen. Schwarz-Gelb wird also den Prognosen nach meiner Schätzung nach nicht ausreichen. Auch in der letzten Legislaturperiode waren Sie genau mit einer Stimme in der Mehrheit. Wie sieht das aus mit Schwarz-Gelb, diese Legislaturperiode? Oder lieber Schwarz-Rot?
Also, wir haben es gut hinbekommen. Diese eine Stimme mehr hat keiner gemerkt. Ganz im Gegenteil, beim Ministerpräsidenten hatten wir sogar noch ein paar Stimmen mehr. Also, ist schon ein toller Typ, der wirkt auch in die anderen Gruppen hinein. Das ist das eine. Und das zweite ist, warten wir es erstmal ab. Vor der letzten Wahl war es ähnlich. Da hatten wir auch keine Mehrheit. Und dann am Schluss hat es doch gereicht, weil unter anderem auch die Linken rausgefallen sind. Das muss man nochmal sehen. Aber nochmals, demokratische Parteien müssen eben auch in der Lage sein, mit anderen zu sprechen. Ich habe da keine Präferenz über Schwarz-Gelb hinein. Hinaus, ob man vielleicht einen dritten Partner braucht oder ob ein großer Partner reicht, das muss man sehen. Große Koalition ist immer ein bisschen schwierig, das haben wir jetzt auf Bundesebene gesehen. Die verzehren sich natürlich über die Zeit. Da wird es dann immer schwierig, dann klare Positionen zu finden. Das tut beiden nicht gut. Also schauen wir mal. Aber das hängt wirklich davon ab, mit wem können wir unser Programm am besten durchsetzen, und da sind wir ganz realistisch.
Sie haben es eben schon mal kurz angerissen. AfD in der Koalition, ja oder nein?
Nein.
Okay. Vielen Dank.
Gerne.
Vielen Dank, Ralf Nettelstroth. Wahlbezirk Bielefeld 1.